ARD Sounds.
Die Temperaturen draußen steigen und passend dazu kündigt Linken-Chefin Ines Schwertner im ARD-Sommerinterview an. Heiß wird's auch im Herbst und zwar in Sachen Proteste.
Wir brauchen breite Bündnisse gegen diesen Sozialkahlschlag. Also das war jetzt ja nur der Anfang, diese Krankenkassenreform. Es kommen ja noch die Attacken auf die Rente. Es kommt die Abschaffung des 8-Stunden-Tages, die Pflegereform. Also die Belastungen werden ja immer mehr.
Aber gelingt es der Linken auch, den Protest auf die Straße zu bringen? Und welchen Ton schlägt sie dabei an? Darüber sprechen wir hier im Berlin Code, dem Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Wir melden uns wieder mit einer Sonderfolge zum ARD-Sommerinterview. Das war gestern am Sonntag. Mein Name ist Sally Kaya. Wir zeichnen diese Folge am Montagmittag auf. Und mit dabei für diese Folge wieder Matthias Deiß. Hallo Matthias.
Hi.
Du hast auch dieses Interview geführt. Und Alexander Buttwig, unser Experte für die Linken, ist auch dabei. Hi.
Hallo Sally.
Ines Schwertner sagt Sozialkahlschlag, meint damit die vielen Reformen, Krankenkasse, Rente, Steuer. Da haben viele Angst, verstehe ich. Ich auch, ehrlich gesagt. Da müsste man auch meinen, das sind ideale Zeiten für die Linke, oder Alex?
Sowohl als auch, ne? Ist da erstmal die Antwort, weil die Reformen lassen ja noch zum Teil auf sich warten. Das sagt ja auch Ines Schwertner, sie sagt ja, das kommt jetzt erst alles noch, deswegen sind unsere Proteste auch noch nicht so groß, deswegen kommen derzeit auch noch recht wenige Leute. Ich war zum Beispiel hier zu der ersten Protestveranstaltung, die war vor 3 Wochen ungefähr in Berlin, da waren 1000 Leute. Ist jetzt nicht wenig, aber 1000 Leute in Berlin angesichts der ganzen Sachen, da hätte man eigentlich schon ein bisschen mehr erwarten können. Aber die Linke sagt, naja, das dauert eben ein bisschen, bis sich so wirklich eine Proteststimmung auch durchsetzt. Ich habe nochmal geschaut, wie das damals bei den Hartz-IV-Demonstrationen waren, denn da will ja die Linke auch ein Stück weit anknüpfen. Da war tatsächlich die Hochzeit erst so gegen Ende 2004, da sind so 40.000 Menschen auf die Straße gegangen bei den Demonstrationen. Die ersten Hartz-IV-Gesetze, die kamen aber schon 2003 und das waren ja dann mehrere, ne, und das richtig große, das kam dann zwar auch erst 2004, aber das zeigt eben, es dauert ein bisschen, bis so eine Protestbereitschaft da ist.
Ich würde dir trotzdem zustimmen, es sind nicht schlechte Zeiten für die Linke. Viele Menschen haben Angst ob der Veränderung. Sie wissen zwar, es muss sich jetzt irgendwas ändern, so geht es irgendwie nicht mehr weiter, die Kassen sind auch leer. Aber was da kommt, da haben doch viele Sorge. Und in diese Angst geht die Linke sehr geschickt rein. Sie befeuert sie auch durch zum Beispiel Begriffe wie Sozialkahlschlag, denn das ist ja erstmal kein feststehender Fakt, sage ich mal, sondern ein Wort, was die Linke hier zu dem Zusammenhang mit den Reformen benutzt. Ich will es nicht schönreden, aber man könnte ja auch sagen, die Koalition hat sich jetzt zum Beispiel dazu entschieden, dass Einkommen für Geringverdiener weniger besteuert werden und das Reiche stärker besteuert werden. Das ist ja auch in diesen Reformbeschlüssen enthalten. Das ist was die Linke immer gefordert hat. Da sagt sie, das lässt sie in der Debatte mal eher beiseite, sagt auch, das ist nicht genug und sagt, insgesamt ist es ein Sozialkahlschlag und sagt auch, mit dieser Angst gehen wir jetzt auch in die Landtagswahlkämpfe, gehen an die Haustüren, um die eben auch entsprechend abzuholen und am Ende in Stimmen umzumünzen und als Protest auf die Straße zu bringen.
Wobei Haustürwahlkampf und Protest auf die Straße zu bringen sind natürlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe und diese ständige Trommeln für Proteste, das ist auch nicht ganz ungefährlich, wenn dann nämlich am Ende keiner kommt. Also wenn das so ein Rohrkrepierer wird und du sagst die ganze Zeit, wir machen jetzt hier den heißen Herbst, den heißen Sommer und dann wird der gar nicht so heiß wie angekündigt. Also es kann auch durchaus zum Bumerang werden für die Linke. Ja.
Ja, und deswegen sind wir zum Beispiel für dieses Sommerinterview dann auch auf eine dieser Demos gegangen. Einen Tag vorher groß angekündigt in Düsseldorf und haben mal geschaut, na, wie sieht es denn aus mit den Protesten? Da waren jetzt 350 Menschen zusammengekommen. Wenig, das war jetzt noch nicht so dolle und das haben wir ihr natürlich dann im Interview auch nochmal wiedergespiegelt.
Und wie hat sie darauf reagiert?
Ja, sie konnte es nicht so richtig runterreden, hat dann aber so eine geschickte Floskel gefunden, dass sie gesagt hat, na, es gab ja jetzt insgesamt bei anderen Demonstrationen, wären schon mehr gewesen in Berlin, über 1000 Leute, insgesamt über 40.000, hat also versucht, da höhere Zahlen aufzubauen. Allerdings 40.000 für ein Gesamtdemonstrationspaket, das seit 1. Juni, glaube ich, hat sie gesagt, läuft, ist jetzt auch noch nicht dolle. Also insofern, ich würde sagen, der große Massenprotest ist es noch nicht. Das weiß Ines Schwertner auch und das hat sie im Sommerinterview auch nicht wegreden können. Aber mal schauen, was noch kommt.
Ja, ganz interessant ist ja, dass sie das nicht versuchen, alleine auf die Straße zu bringen, ne? Sondern dass sie spricht ja auch immer, man braucht große Bündnisse dafür und sie sind da im Gespräch mit Gewerkschaften und mit anderen. Interessant fand ich, war ja Ende Juni bei der Demo in Berlin und da waren tatsächlich auch die Jusos mit dabei und haben sich beteiligt. Also auch dort, weil das ist ja die SPD-Jugendorganisation, die Jusos. Ja. Also das zeigt auch so ein Stück weit, dass auch die anderen Parteien da ein bisschen ängstlich drauf blicken, dass die Linke tatsächlich mit dieser Protestwelle Erfolg haben könnte.
Aber lasst uns mal ein bisschen Tacheles reden, ne? Also klar beschäftigt sich die Linke mit ganz vielen Themen, die wiederum die Menschen beschäftigen. Ganz vorne ist Wohnen. Aber was wird denn dann auch wirklich gemacht? Du hast ja sehr genau, finde ich, nachgefragt, Matthias, als ich mir das Interview gestern angeguckt habe, weil viel sagen kann ja jeder. Am Ende muss ja irgendwie auch mal was gemacht werden. Wir können ja mal gucken, wie sie da zum Thema Wohnen steht, was sie dazu im Sommerinterview gesagt hat.
Wohnen bedeutet ein Zuhause, bedeutet ein Dach über den Kopf, bedeutet seine Kinder großzuziehen, ist doch mehr als ein Renditeobjekt. Deswegen müssen wir es wieder zurückführen in öffentliches Eigentum, damit die Mieterinnen selbst entscheiden können.
So, okay, hohe Mieten sind auf jeden Fall ein riesiges Thema, etwas, das wirklich die Leute ganz doll beschäftigt, das denen Angst macht. Auch ein Thema, warum vielleicht die Linke gerade auch bei jungen Menschen gerade sehr viel Anklang auch findet. Aber was ist denn jetzt geplant? Was möchte denn die Linke machen? Jetzt wird ja erstmal nur geredet.
Ja, sie will tatsächlich die Deutsche Wohnen, also einen großen Wohnkonzern, enteignen. Der ist übrigens auch deshalb so groß geworden, das habe ich ihr auch wiedergespiegelt, weil ein linker Wirtschaftssenator in Berlin, als die Linke oder die Vorgängerpartei PDS an der Macht war, 65.000 Sozialwohnungen verscheuert hat, um den Haushalt zu sanieren. Das hat sie auch eingeräumt. Also diesen Immobilienmogul sozusagen wollen sie verstaatlichen. Da habe ich immer die Rechnung vorgehalten. Da gibt es Modelle, die sagen, das kostet minimal 20 Milliarden Euro, maximal 40 Milliarden Euro. Das ist unheimlich viel Geld dafür, dass du am Ende keine einzige Wohnung mehr hast. Und habe sie gefragt, warum wollen sie das Geld nicht eher investieren, um neue Sozialwohnungen zu bauen? Was ist an diesem Vorschlag also mehr dran als Populismus? Mit solchen Dingen haben wir uns beschäftigt und Alex, wie hast du es gesehen? Wie ist sie da rausgekommen?
Interessant war ja, was sie dann auf deine Frage geantwortet hat. Sie will beides machen. So, und wir haben dann vorgerechnet, okay, gut, selbst wenn man jetzt konservativ rangeht und sagt, diese Enteignung dieser Wohnungsbaugesellschaft Deutsche Wohnen, die würde 20 Milliarden kosten. Der Berliner Landeshaushalt, der beträgt aktuell 45,5 Milliarden. Also das wäre die Hälfte des gesamten Berliner Landeshaushaltes. Man müsste ganz viel anderes weglassen, damit man das machen kann. Aber am Ende ist keine einzige Wohnung mehr gebaut. Und das ist ja eigentlich der Grund, warum in der letzten Zeit die Mieten so extrem gestiegen sind. Weil die Nachfrage einfach in Berlin so groß ist, weil in den letzten Jahren nicht genug nachgebaut wurde. Also man müsste vor allen Dingen neue Wohnungen bauen, damit man eben den Druck vom Mietmarkt runternimmt. Und da sagt sie, ja, das müssen wir zusätzlich machen. Die Frage ist nur, wo soll das Geld herkommen?
Aber ist das dann realistisch, was Sie vorhaben? Oder ist das erstmal nur, wir reden erstmal gut, damit wir Wähler bekommen? Also wie schätzt ihr das ein?
Ja, es klingt zunächst einmal gut und es nimmt eine Art Grundbedürfnis in der Bevölkerung auf, die einfach sehen, die Mieten sind wahnsinnig gestiegen. Ja. Die können sich viele nicht mehr leisten. Und es gibt auch einfach zu wenig Wohnungen. Und da scheint es, ist ein klarer Schuldiger ausgemacht. Das sind diese Wohnungskonzerne und das ist auch die Bundesregierung. Sie hat ja bezeichnen den Bundeskanzler im Moment als Teil der Mietmafia. Genau. Und da ist also ein Schuldiger klar ausgemacht und ein vermeintlich einfacher Lösungsweg dargestellt.
Aber eben kein klares Konzept dahinter. Sie sagen, sie wollen die enteignen, aber wofür denn das Geld oder wo denn das Geld herkommen soll für die neuen Wohnungen, das sagen sie nicht. Meistens kommt als Antwort die Vermögensteuer. Wir können das alles bezahlen aus der Vermögensteuer. Aber die Vermögensteuer gilt bei den Linken eben auch so ein bisschen als Antwort auf alles. Und das ist eben ein Finanzinstrument, das kannst du nicht über Gebühr überstrapazieren. Das Geld kannst du auch nur einmal ausgeben. Zwar sagt die Linke, naja, aber damit könnten rund 150 Milliarden im Jahr rumkommen. Aber selbst dieser Betrag ist ein bisschen aus der Luft gegriffen. Da gab es eine Studie, die hat das Ganze überprüft. Die hat gesagt, naja, es wäre eher deutlich weniger, vielleicht ein Drittel, vielleicht sogar noch weniger, womit man da realistisch rechnen könnte. Und das zeigt eben, das Geld, du kannst es nur einmal ausgeben und da haben sie eine offene Flanke.
Du hast gerade schon gesagt, Stichwort Mieten, Mafia und Populismus in der Linken. Wir hören noch mal rein, was sie da gesagt hat.
Also wir sprechen von der Mietenmafia, weil es tatsächlich Mietwucher gibt und Mietwucher ist illegal. Und die Bundesregierung.
Ja, aber Sie schieben den Bundeskanzler in die kriminelle Ecke.
Naja, ich finde, das sind kriminelle Machenschaften, Mietwucher, die illegal sind zu begehen. Und die Bundesregierung tut nichts dagegen, Mietwucher zu ahnden.
Was glaubt ihr, wie das ankommt bei denen, die Linke wählen? Wenn sie sowas sagt, Alex.
Bei denen, die Linke wählen, kommt das super an. Also die stehen auch total hinter dem Begriff Mietmafia, da gerade die CDU in eine verächtliche Ecke zu stellen, gerade Friedrich Merz in eine verächtliche Ecke zu stellen, das kommt beim richtigen linken Klientel kommt das super an.
Aber auch wenn man bedenkt, dass das vielleicht, was sie vorhaben, vielleicht gar nicht so richtig möglich ist?
Ja, ich weiß gar nicht, ob diese Verbindung dann sofort gemacht wird, weil ich höre ja erstmal nur, die CDU, das sind alles Mietmafiosos und Kanzler Merz ist der oberste Mietmafioso. Das kommt beim linken Klientel richtig gut an. Man darf ja nicht vergessen, diese Masseneintritte in die Linke, die es jetzt in den letzten 2 Jahren gegeben haben, die waren ja auch unter anderem gegen die CDU gerichtet. Also es war ja eine Reaktion unter anderem auf die Rede von Merz beziehungsweise die Aktion von Merz damals im Bundestag, als er ein Gesetz, einen Entschließungsantrag zusammen mit den Stimmen der AfD nur durchbringen konnte. Das hat halt gerade im linken Lager für viel Furore gesorgt. Also Merz als Gegner auszumachen, das kommt richtig gut an. Die Frage ist, kommt das auch in den potenziellen Wählerschichten für die Linke gut an? Oder verschrecken sie damit eher zum Beispiel klassische SPD-Wähler?
Ja. Also es kommt auf jeden Fall in den sozialen Netzwerken super an. Die Linke ist mega erfolgreich da, indem sie eben diese Themen, die viele Menschen beschäftigen und auch besorgen, maximal polarisiert. Die Frage ist nur, ob unsere Gesellschaft am Ende und unsere politische Debatte davon profitiert oder eben nur die Linke in ihren Followerzahlen, weil eben da wenig Raum für Lösungsmöglichkeiten ist, indem ich auch Teile der handelnden politischen Akteure als Mafiosi oder Kriminelle bezeichne, gehe ich natürlich in dieser Debatte in eine sehr, sehr starke Polarisierung. Wie gesagt, in den sozialen Netzwerken von Algorithmen wird das belohnt. Ob das unsere Auseinandersetzung und die Problemlösung in diesem Land nach vorne bringt, ist aber eine völlig andere Frage.
Aber darf ich da mal einen Hot-Take zu machen? Vielleicht ist es dann nicht das, was die AfD auf der anderen Seite macht ein bisschen?
Der Vergleich ist durchaus statthaft. Mhm. Also, dass es sowohl einen rechten Populismus als auch einen linken Populismus gibt, das sehen wir tatsächlich in den sozialen Netzwerken, ja.
Dann können wir mal beim Thema Populismus bleiben in der Partei. Da müssen wir, und das habt ihr auch getan, Matthias, über den neuen Co-Parteichef von Ines Schwertner sprechen. Luigi Pantisano heißt er, und der hat vor seiner Wahl heftig gegen die CDU ausgeteilt.
Letztlich gibt es auch gerade gar keinen Unterschied zwischen der CDU, die faschistische Politik macht, der AfD oder die Faschisten selbst.
Warum ist das ein Problem, dass er das sagt?
Na, das ist ein Interview mit der Bild-Zeitung gewesen, was er auf dem Parteitag der Linken gegeben hat. Und Luigi Pantisano wollte sich damit, glaube ich, vor allen Dingen nochmal in die Herzen, vor allen Dingen der Jüngeren, auf diesem Parteitag der jüngeren Delegierten spielen. Was er nicht beachtet hat, ist, dass er damit vor allen Dingen den Ostdelegierten eine extreme Bürde mitgibt. Mhm. Denn wir alle wissen um die schwere Konstellation für die Landtagswahlen. Wir alle kennen die Umfragen. Und da ist es ja nicht ganz ausgeschlossen, dass nach den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern die Linke in irgendeiner Art und Weise zusammen mit der CDU zusammenarbeiten muss. Also sie werden keine Koalition bilden, aber sie müssen sich irgendwie, müssen zusammen Mehrheiten schaffen. Und wenn er jetzt da so auf Konfrontation setzt und eben so einen Vergleich zieht, dann machen ja die auf der anderen Seite bei der CDU komplett die Schotten dicht.
Das sind jetzt innerparteiliche Erwägungen, aber ich würde jetzt nochmal viel grundsätzlicher werden. Die CDU in der Gesamtheit als faschistische Partei zu brandmarken und zu verorten, entbehrt natürlich jeglicher Grundlage. Mhm. Und das zu machen, um sich danach zum Parteivorsitzenden wählen zu lassen, hat natürlich einen Grundton gesetzt, der wirklich populistisch ist, einfach, aber auch bedenklich. Und er hat am Ende sofort die Quittung dafür bekommen. Mhm. Erstens ein Riesenaufschrei, eine öffentliche Debatte. Viele in Deutschland kannten Luigi Pantisano vorher überhaupt nicht. Jetzt haben sie ihn so kennengelernt und sagen, was ist das denn für ein Typ? Mhm. Und er hat, obwohl er keinen Gegenkandidaten auf dem Bundesparteitag der Linken hat, mit Mühe und Not überhaupt noch eine Mehrheit für sich zusammengestückelt. 53%, glaube ich, ungefähr waren es. Also das ist ein totaler Rohrkrepierer gewesen, dieses Interview. Und seine Co-Vorsitzende Ines Schwertner, die bei uns im Sommerinterview war, hat schon öffentlich gesagt, dieser Mann muss jetzt erstmal Vertrauen gewinnen. Das hat er im Moment nicht. Und das ist natürlich eine schwere Bürde für einen Parteivorsitzenden. Also ein absoluter Fehlstart innerparteilich, der natürlich auch alles, was jetzt kommt, strategisch im Osten mit möglichen Tolerierungen oder Regierungsbildungen nach den Landtagswahlen auch nicht unbedingt einfacher macht.
Vor allem Ines Schwertner ist ja auch aus dem Osten, ne? Also ich finde, sie hat sich da sehr zurückgehalten, auch gestern so richtig zu antworten bei dir im Interview, Matthias. Ich hätte mir da auf jeden Fall ein bisschen mehr gewünscht. Sie hat so ein bisschen drumherum gesprochen.
Welcher Politiker entschuldigt sich in Deutschland nochmal für Aussagen? Also wenn ich Friedrich Merz höre, der nicht nur mit der Stadtbildaussage wirklich Millionen von Migrantinnen und Migranten im Land beleidigt hat, sondern
Sie
der
schon
auch,
ab, nein, wir sind jetzt erstmal bei dieser Äußerung. Ne?
Ja, ich kann bei dieser Äußerung bleiben. Er hat sich dafür entschuldigt und ich finde das Eben, das zeigt Größe, das ist richtig, dass er das gemacht hat, aber gleichzeitig erwarte ich auch von der CDU jeden Tag Entschuldigung für Beleidigungen.
Also eigentlich ist sie nur darauf eingegangen, er hat sich entschuldigt und zu einer eigenen Position hat sie jetzt überhaupt nicht so richtig dazu gesagt, oder?
Das ist ein total klassisches Muster, vom Thema abzulenken, indem man mit dem Finger auf die anderen, in diesem Fall auf die Union und
Friedrich Merz zeigt. Das ist ein bisschen, was Alice Weidel auch gerne mal in Interviews macht, wenn ich das jetzt mal so einfach so sagen darf als Zuschauer.
Ja, aber nicht nur sie, das machen andere auch. Also das ist eigentlich relativ normal bei Politikern, das machen die sehr gerne, immer dann, wenn es brenzlig wird, nicht auf die eigenen Schwächen schauen, sondern erstmal mit dem Finger auf andere zu zeigen. Ist natürlich aber auch für sie durchaus eine schwierige Situation, weil sie kann ihren neuen Co-Vorsitzenden nicht komplett sabotieren, kann jetzt nicht sagen, was der gesagt hat, ist totaler Quatsch und den müssen wir jetzt erstmal in die zweite Reihe stellen. Zum anderen muss sie natürlich aber auch aufpassen auf ihre Ostverbände. Also, das sind nun mal die, um die es jetzt gerade geht. Und ja, da hat sie eine durchaus ja, schwierige Situation.
Ist in so einem Interview übrigens auch eine schwierige Situation. Wir haben ja gehört, dass ich da eben dann auch mal reingegangen bin, dass ich auch mal unterbrochen habe. Da sagen die einen, oh, das ist aber super unhöflich, warum lässt er die nicht ausreden? Auf der anderen Seite, sie weicht eben aus.
Ja.
Sie wählt ein komplett anderes Thema und will da erstmal lange Zeit sich mit rüber retten und dann eben nicht auf die Frage antworten. Und das sind so Momente, wo ich finde, der Interviewer, in diesem Fall ich, auch reingehen muss und sagen kann, sorry, das war nicht die Frage. Wir bleiben mal bei dem Punkt, wo wir gerade sind, der für sie nämlich äußerst knifflig ist.
Man hatte so ein bisschen das Gefühl, sie will sich nicht so richtig festbeißen lassen. Ja. Ist so ein bisschen die ganze Zeit die Wackelpudding-Strategie. Mhm. Ne? Du versuchst irgendwie so reinzupieksen, aber so richtig kommst du nicht durch. Also ja, das war auffällig, finde ich auch.
Die Linke möchte eigentlich genau für was anderes stehen, als sie da, finde ich, in diesem Interview für mich gestern verkörpert hat. Sie hat nicht draufgehauen. Sie ist ein bisschen so wie eine Schlange, so ein bisschen drumherum.
Ja, ja. Es ist aber auch ein unangenehmes Thema für sie. Also sie hat schon deutlich gemacht, das, was Luigi Pantisano da gesagt hat, ist völlig daneben. Da steht sie auch nicht dahinter. Auf der anderen Seite eben, wenn richtig dagegen angehen will, sie auch nicht. Die Union, die CDU ist ein klarer Gegner der Linken, für die Linke auch. Und deswegen zu viel distanzieren kann und will sie sich auch nicht.
Und Matthias, wir haben ihr ja auch nochmal in der Sendung eine Aussage aus ihrem eigenen Podcast vorgespielt. Ja. Das hat sie dann erst mehrere Tage nach dem Interview von Pantisano, also nach seinem Faschismusvergleich, hat sie diesen Podcast aufgenommen, wo sie auch nochmal gesagt hat, ja, alles gut, der hat sich entschuldigt. Aber dann hat sie auch nochmal einen Satz gesagt, man kann nicht jedem in der CDU vorwerfen, ein Faschist zu sein. Mhm. Ergo, es gibt also auch aus ihrer Sicht Faschisten in der CDU. Und das ist ja, wie Matthias gesagt hat, schon historisch gesehen erstmal ein harter Tobak, mit dieser Bezeichnung um die Ecke zu kommen.
Wobei, da möchte ich mich selber ein bisschen relativieren. Ich habe auch beim Gucken gedacht, vielleicht ist es ein Stück weit auch Unsicherheit, ob die jetzt da fehl am Platz ist, weil kann jeder selber entscheiden. Aber so ein bisschen, ich glaube, als Frau ist es schon auch nochmal schwer. Du wirst einfach als Frau mehr kritisiert, auch in diesen Positionen. Deswegen war es vielleicht ein Stück weit auch Unsicherheit. Habe ich so gedacht oder empfindest du sie nicht? Du kennst sie vielleicht besser.
Nein. Also Ines Schwertner nämlich nicht als unsicher war. Ja. Die ist wirklich sehr tough, sehr sicher. Sie prägt immer den schönen Satz und das, finde ich, hat man gestern auch wieder gemerkt, sie geht immer an alle Sachen ran mit einer revolutionären Freundlichkeit. Und das, finde ich, hat man auch in dem Interview wieder gemerkt. Sie lässt sich ja durch nichts außer Ruhe bringen. Mhm. Ich meine, als Vorsitzende der Linken ist das auch sehr wichtig, sich durch nichts außer Ruhe bringen zu lassen, weil auch dieser Parteitag war wieder wirklich an Emotionen schwer zu überbieten und trotzdem da immer die Ruhe zu behalten. Das hat sie gestern auch gezeigt, dass ihr das gelingt und sich immer wieder auf die Sachen zu konzentrieren und nicht auch durch einzelne verbale Entgleisungen zu lange aus der Ruhe bringen zu lassen.
Dann hätte ich mir vielleicht aber doch ein bisschen mehr konkretere Dinge von ihr gewünscht, als immer gegen die anderen zu gehen. Vielleicht ist das aber auch eine Strategie, ne? Also vielleicht.
Das ist auch das Wesen einer Oppositionspartei. Ja, immer den Finger, und das ist auch eine wichtige Aufgabe, die Opposition zu sagen, wo ist die Regierung gerade nicht gut genug? Mhm. Aber es ist eben einfacher, mit dem Finger auf andere zu zeigen und auf deren Defizite hinzuweisen, als eben über mögliche Defizite bei der eigenen Programmatik oder eben auch bei dem, wie man selber auftritt, ne? Stichwort Populismus, Polarisierung, eben drüber zu reden. Und deswegen ist das für mich jetzt erstmal verständlich und für eine Oppositionspartei auch ein gängiges Muster, eher immer den Finger rauszuholen und auf andere zu zeigen.
Da ist auch durchaus ein schmaler Grat. Ne? Nicht alles, was eine Oppositionspartei sagt, ist immer sofort populistisch, nur weil sie jetzt nicht mit dem eigenen Gesetzeskonzept daherkommen. Also den Vorwurf darf man ihnen jetzt auch nicht machen. Es gibt aber natürlich auch klar bei der Linken, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, da gibt es auch eben klaren linken Populismus, Mietenmafia, das war ja das Beispiel.
Lass uns nochmal auf ein Herzensthema der Linken kommen. Die Partei will sozial sein. Und deswegen hat sie beschlossen, einen Gehaltsdeckel für Abgeordnete einzuführen. Könnt ihr bitte erstmal sagen, was genau das bedeutet und dann auch, wie das gehen soll?
Alex. Also es ist ein Konzept, das hat die Linke jetzt auf ihrem letzten Bundesparteitag auch beschlossen. Da geht es darum, dass die Abgeordneten aus dem Bundestag und aus dem Europaparlament einen Großteil ihrer Entschädigung oder Diäten abgeben müssen. Im Bundestag erhalten die Abgeordneten derzeit so um die 12.000 Euro. Davon dürfen die am Ende nur 5.300 Euro behalten. Den Rest müssen sie an die Partei abgeben bzw. in einen Sozialfonds überführen. Und der wird dann für soziale Projekte genutzt. Wenn man das mal runterrechnet, zum Beispiel für einen Alleinstehenden ohne Kinder, würden davon dann netto 3.300 Euro übrig bleiben.
Aber das Ganze funktioniert jetzt so ein bisschen auf Vertrauensbasis, wenn ich das richtig verstanden habe. Also finde ich vom Gedanken, ehrlich gesagt, süß. Aber funktioniert das?
Ja, genau, das ist die Frage. Also das Konzept ist auf dem letzten Bundesparteitag, der war ja gerade erst im Juni, ist das verabschiedet worden. Das ist für uns natürlich ein Anlass und das macht auch keine andere Partei. Deswegen war das für uns der Anlass, da hinzuschauen. Aber dann auch genau hinzuschauen, wie ist das in der Umsetzung wirklich geregelt? Und da ist einfach was uns sehr schnell aufgefallen ist. Es gibt keinen Sanktionsmechanismus. Mhm. Also wenn ich das nicht zahle als einzelner Abgeordneter, weil ich sage, ich will das nicht abgeben, was passiert dann? Kann ich dann weiter aufgestellt werden von der Partei? Kann die Partei mich dazu zwingen? Da habe ich mehrfach nachgefragt und da ist sie sehr ausgewichen. Sie ist ja die Vorsitzende. Ja. Sie müsste am Ende sagen, wie die Regeln wären, auch wenn sie nicht genau festgelegt werden, wie sie dann ausgelegt werden. Und da ist sie rumgekommen.
Jetzt muss man aber auch dazu sagen, es kann so einen Sanktionsmechanismus gar nicht geben. Weil das Ganze ist ja ein schwerer Eingriff in die Eigentumsrechte der Abgeordneten, wenn sie jetzt einen Teil ihres Gehaltes abgeben sollen. Weil das Gehalt kriegen sie ja, oder ihre Entschädigung kriegen sie ja erstmal selbst überwiesen. Und das jetzt irgendwie gesetzlich zu regeln, dass sie davon einen Teil abgeben müssen, das funktioniert nicht. Das Einzige wären politische Konsequenzen, die du ziehen kannst. Also so einen Abgeordneten bei der nächsten Wahl nicht mehr aufstellen. Aber da wissen sie natürlich auch, wer gerade in ihren Reihen eventuell von diesem ganzen Konzept nicht so überzeugt ist. Mhm. Das sind eher auch zum Beispiel die älteren Abgeordneten, die das nicht so gut finden. Und die dann wohlmöglich nicht mehr aufzustellen bei der nächsten Wahl, das könnte natürlich auch Wählerstimmen kosten und deshalb scheuen sie sich auch davor, solche Sanktionsmechanismen jetzt zumindest schon anzukündigen.
Und was sagt ihr zu dieser Idee insgesamt? Also eher PR-Gag, kann das funktionieren? Ist das vielleicht was Gutes, was Neues, was Frisches?
Also ich sag mal so, das ist auf jeden Fall was, was ein totales Alleinstellungsmerkmal ist. Das hat keine andere Partei. Und ich glaube schon, dass es auf so ein bisschen das Konto soziale Gerechtigkeit, die Linken sind nicht abgehoben, die achten auf Bodenständigkeit und soziale Gerechtigkeit einzahlen kann. Aber am Ende liegt die Wahrheit halt immer auf dem Platz. Und deswegen gucken wir uns das Konzept ganz genau an und auch da, was steht da drin, was steht da aber auch nicht drin. Das heißt, zahlen das am Ende eben einige Abgeordnete nicht, weil sie sagen, nee, da habe ich keinen Bock drauf, das abzugeben, kann aus einer vermeintlich gut gemeinten Idee für eine Partei ganz schnell ein Boomerang werden. Und insofern, glaube ich, ist es noch viel zu früh zu sagen, ob das am Ende wirklich eine gute Idee für die Linke war oder eine, die am Ende eher doch nicht so gut war.
Was sagst du, Alex, als Experte für die Linke?
Ja, also die Begründung, warum die Linke das ja macht, ist, weil sie wollen eben nicht nur abgehoben wirken, sondern sie wollen auch nicht abgehoben sein von dem normalen Wähler. Diesen Betrag, auf den man sich jetzt geeinigt hat, das ist so ungefähr das Durchschnittseinkommen, was die Menschen oder was ein normaler Arbeitnehmer in Deutschland hat. Und sie wollen eben, dass die Abgeordneten die gleichen Probleme haben wie die normalen Arbeitnehmer. Also, wenn es darum geht, eine Miete, eine Wohnung zu finden, dass sie sich eben nicht so teure Mieten leisten können, sondern eben auch mit den anderen am Mietmarkt gucken müssen. Wenn es darum geht, eine Waschmaschine zu kaufen, dass sie wissen, wie teuer das ist im Verhältnis.
Hat sie ja auch gesagt,
sie
weiß
selbst
das
als Beispiel gebracht. Und deshalb machen sie das.
Ich weiß auch, was eine Waschmaschine kostet. Ich weiß aber auch, und das haben wir eben deswegen auch nochmal nachgefragt, dass es da auch noch eine Kostenpauschale für jeden Abgeordneten gibt. Der kriegt roundabout nochmal zum Gehalt 5.500 Euro zusätzlich für seine Arbeit als Abgeordneter. Da kann er Dinge von bezahlen. Wenn er aber die Dinge gar nicht kauft oder nicht anmietet, ein Büro zum Beispiel, dann kann er sie eben behalten. Und da ist in diesem Gehaltsdeckel nicht davon die Rede.
Ja. Und das Abgeordnetengehalt oder die Abgeordnetenentschädigung, die ist ja auch nicht ohne Grund so hoch. Weil auch da gibt es ja wieder einen Grundgedanken dahinter, nämlich, dass ein Abgeordneter möglichst unabhängig sein kann, also von seinem Gehalt gut leben kann und auch unanfällig ist für zum Beispiel Bestechung. Mhm. Und deshalb sind eben die Diäten so hoch, wie sie sind.
Und sie hat ja auch versprochen, das nochmal irgendwie offen zu legen in Zukunft, weil so richtig, auch darauf hat sie nicht so richtig geantwortet, weil gefühlt ist es alles noch so ein bisschen neu und frisch und sie hat gesagt, ja, wir gucken erstmal. Hat irgendwie gesagt, ja, sie hat jetzt noch ein zweites Büro eröffnet in Hohenschönhausen.
Also, das war ein sehr interessanter Punkt. Ja. In diesem Gehaltsdeckelkonzept ist festgehalten, dass die Abgeordneten über die Verwendung dieser Kostenpauschale Transparenz schaffen sollen und sagen, wie sie die Gelder nutzen. Und da haben wir uns auf ihrer Homepage angeguckt, wie Schwertner persönlich das macht. Und da war nur die Formulierung zu lesen, dass sie eben diese Pauschale bekommt und sie für ihre, ich sag's mal grob zusammengefasst, für ihre Abgeordnetentätigkeit nutzt. Na, das ist ein bisschen wenig Transparenz. Das haben wir ihr vorgehalten und das hat sie eingeräumt und gesagt, da muss sie in Zukunft besser werden und da wird sie mehr und transparentere Angaben machen. Und da hatte ich auch den Eindruck, das hat sie geärgert, dass wir das hervorgepoolt haben.
Ja, hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck. Aber hey, wenn sie da was offenlegt, wir werden es auf jeden Fall in diesem Podcast besprechen. Wir gucken ja hier angesichts der Wahldichte in diesem Jahr immer noch so ein bisschen in die Glaskugeln. 3 Wahlen im September, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin. Was ist da drin? Alex, du zuerst.
Also für die Linke sind das super spannende Landtagswahlen. Denn zum einen in Berlin, hier in der Hauptstadt, da könnten sie erstmals die regierende Bürgermeisterin stellen. Mhm. Sie sind in den Umfragen oder die Umfragen sehen gerade da so ein Dreierrennen so zwischen CDU, Grünen und ja,
die Linke ist vorne.
Die Linke aktuell einen Hauch vorne. Also da könnte sozusagen das erste Mal eben eine dunkelrot geführte Landesregierung hier in Berlin rauskommen. Sie waren ja schon ein paar Mal hier in der Landesregierung, aber noch nie eben mit der regierenden Bürgermeisterin an der Spitze. Und in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, da ist das ganz große Ziel der Partei eben die AfD so gut wie es geht zu verhindern. Und da tatsächlich in unterschiedlichen Konstellationen. In Sachsen-Anhalt könnten sie wohlmöglich die sein, die einen CDU-Ministerpräsidenten ins Amt heben muss. Deswegen ist eben auch dieser Faschismusvergleich von Pantisano auch innerparteilich so schwierig. Und in Mecklenburg-Vorpommern ist es nicht ausgeschlossen, dass die Linke dann wieder mit der SPD zusammen in eine Landesregierung geht und wohlmöglich die CDU als Mehrheitsbeschaffer braucht. Also ganz unterschiedliche Konstellationen und deswegen sind diese Landtagswahlen auch so spannend.
Wie viel drin ist für die Linke? Gerade in Berlin sehen wir eigentlich daran, wie die Bundesregierung gerade agiert. Die hat nämlich auf ihrem Koalitionsausschuss beschlossen, im Zusammenhang mit diesem Gesamtreformpaket, dass es ein Bundesgesetz geben soll, was eben die Enteignung von Wohnungskonzernen verbietet. Und das ist natürlich jetzt schon mit Hinblick auf einen möglichen Wahlsieg der Linken in Berlin gemacht worden. Das ist zumindest meine Vermutung. Die Linke sieht es auch so. Und das zeigt, die anderen Parteien nehmen die Linke sehr, sehr ernst und wissen, sie wird eigentlich bei allen 3 Landtagswahlen oder nach den 3 Landtagswahlen entscheidender Player in diesen 3 Bundesländern sein.
Ja, und selbst der Verzicht von Kai Wegner als Spitzenkandidat der CDU nochmal anzutreten, klar, da gab es die ganzen Skandale und da kommt ja jetzt immer noch mehr raus, aber selbst das ist ein Zeichen dafür, wie groß die Angst innerhalb der CDU ist, dass es hier in Berlin womöglich dann eine linke regierende Bürgermeisterin geben könnte.
Zum ARD-Sommerinterview gehört natürlich auch, dass ihr uns eure Fragen schicken könnt. Das geht über die Social-Media-Kanäle der Tagesschau. Und da haben wir eine bekommen, die drehte sich darum, was auf dem linken Parteitag denn gesungen wurde. Linke, auf zum so, was singen die da, Alex?
Das ist ein Lied, das nennt sich die Internationale. Das ist ein Lied der Arbeiterbewegung. Das wird schon seit, glaube ich, über 100 Jahren innerhalb der Arbeiterbewegung gesungen. Traditionell läuft das immer am Ende des Parteitages bei der Linken. Da stehen dann alle auf, die linke Hand zur Faust geballt, nach oben gestreckt. Also das hat da wirklich auch so ein Stück weit Folklore-Charakter. Ist aber ein Lied, was jetzt nicht speziell irgendwie mit einer Partei zu verbinden ist. Mhm. Ganz oft wird ja immer gesagt, das ist irgendwie die Hymne der SED, also die DDR-Hymne. Das ist totaler Quatsch. Das Lied wird in ganz vielen unterschiedlichen Sprachen von ganz vielen sozialistischen oder linken Parteien gesungen. Auch bei der SPD wird das Lied durchaus noch gesungen.
Sie hat ja auch was dazu gesagt, ne?
Wir stehen ja in einer stolzen Geschichte der Arbeiterinnenbewegung und deswegen singen wir die Internationale, übrigens die SPD auch immer noch, was ich zwar für relativen Hohn halte, aber es stimmt tatsächlich. Wir wollen Frieden auf der Welt für alle und soziale Gerechtigkeit für alle, deshalb die Internationale.
Ja, das war Ihre Antwort, zeigt aber auch nochmal so im Vergleich zu anderen Parteien. Bei der CDU auf dem Parteitag wird zum Beispiel zum Abschluss die Nationalhymne gesungen. So ein Liedgut gehört auch zur DNA einer Partei und da hat sie jetzt die Linke nochmal klar verortet.
Ja, und ihr habt sie ja auch gefragt, warum sie denn nicht die Nationalhymne am Ende des Parteitags singt, sondern die Internationale. Und das ist natürlich klar, dass eine linke Partei niemals eine Nationalhymne singen wird, denn die wollen ja die Staatlichkeit überwinden, die wollen ja eine internationale Gemeinschaft schaffen. Und da passt natürlich diese Internationale viel besser, weil sie kämpfen ja auch, sagen sie immer, für die Rechte aller Menschen.
Wusste ich gar nicht, dass da so viel auch gesungen wird. Mensch, man lernt hier immer wieder was Neues. Ich danke
wir singen
euch
jetzt aber nicht.
Nee, wir singen. Gerade kurz überlegt, ob wir ein Liedchen anstimmen. Wir machen es nicht. Nein, ich bedanke mich bei euch beiden, Alexander Budweg, Matthias Deiß, dass ihr hier wart. Dankeschön, das war sehr interessant wieder mit euch. Und das nächste Sommerinterview gibt es dann am Sonntag natürlich wieder. Dann ist Grünchefin Franziska Brandner zu Gast bei Anna Engelke. Und wir sprechen dann, wie gehabt, am Montag beim Berlin Code darüber. Danke euch beiden. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. 10 Minuten Wirtschaft von NDR Info. Komplexe Themen in 10 Minuten auf den Punkt gebracht. Jeden Tag gibt es da ein Thema aus der Wirtschaft erklärt. Ohne Schnickschnack, ohne große komplizierte Fachsprache. Es geht dann zum Beispiel darum, warum der VW-Chef Spahn und Werke schließen möchte. Wieso sich eine Werft aus Kiel über einen milliardenschweren Auftrag aus Kanada freuen kann. Oder wie es in Zukunft mit der Rente weitergeht. Also, wer wichtige Zusammenhänge verstehen möchte, findet im Podcast 10 Minuten Wirtschaft ganz klare Antworten, die wirklich weiterhelfen. Ganz nach dem Motto, kurz mal gehört und schnell kapiert. Den Podcast findet ihr natürlich bei ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.